durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze und einem Gast, einem Mann aus Berlin. Wer kann das sein, der zu tun gehabt hat in seinem Leben mit Nina Hagen, Nena Spliff, Jimi Hendrix, Ray Charles, Mick Jagger, David Bowie, Samuel Beckett, Herbert Grönemeyer, Jenny Holzer, ein Name, der mir ehrlich gesagt gar nichts sagt, Götz George, Wim Wenders, Sean Connery, Otto Sander. Denkt mal drüber nach, wer kann das sein? Es kann eigentlich nur ein Musikmanager sein, ein Steuerberater, ein Musikanwalt oder eben ein Fotograf. Und darum handelt es sich jetzt. Mir gegenüber sitzt Jim Rakete. Herzlich willkommen.
Ja.
Eins habe ich nicht vergessen. Als ich Jim zum ersten Mal getroffen habe, hat er mir die Augen und Ohren geöffnet für Bruce Springsteen. Er sagte nämlich voller Begeisterung die Zeile "The screen door slams Mary's dress waves". Und das war das erste Springsteen-Zitat, was ich in meinem Leben hörte.
Die Rede kam damals, glaube ich, auf den "screen door slams Mary's dress waves" ist, glaube ich, Thunder Road. Und ich glaube, wir haben deshalb drüber geredet, wenn mein Langzeitgedächtnis mich nicht betrügt, weil das so filmisch ist. Ja. Die ganze Platte, die ganze Born to Run-Platte ist so wahnsinnig filmisch, dass jeder Satz eigentlich ein Ausschnitt aus einer Szene ist oder eine Totale ist oder ein Detail ist. Aber es ist immer Plot in Bildern. Es ist immer Plot in Plot. Und das war, was ich immer so vermisst habe. Und ich glaube, das war irgendwie Thema, als wir darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, mir fehlt eine bildhafte Erzählung eigentlich in den deutschen Songtexten.
Ja, aber das war, glaube ich, auch in Amerika nicht die Regel. Also wenn ich mir die besonders guten Texte von Cohen, von Dylan angucke, da werden auch nicht unbedingt Filmsituationen erzählt, sondern das geht mehr von Sprachbildern aus. Die haben sich in bestimmte Formulierungen oder Gedanken verliebt und entwickeln die dann, entfalten die dann. Dylan und Cohen, um nur zwei Beispiele zu nennen, sind für mich ganz anders gestrickt von der sprachlichen Herangehensweise als eben Springsteen, der offensichtlich vom Kino kommt und von seiner Leidenschaft dafür.
Eher, ich glaube, eher von dem Narrativ, von dem überwölbenden Bild der Erzählung. Also er hatte immer ein Ding, was eben wie gesagt Thunder Road oder oder The River ist ja auch eine wunderbare Metapher für das, was kommt mit dem Leben, also mit dem Verantwortung übernehmen und scheitern und großartige Metapher für das, was er sagen möchte. Also wie schwer es ist, irgendwann die Illusion abzustreifen und die Träume zu behalten, hat er mal gesagt.
Das er benutzt ja eine sehr realistische Sprache. Also so wirklich schon an den französischen Symbolismus erinnernde Sachen wie Dylan in seiner frühen Zeit, das gibt es bei Springsteen ganz selten. Normalerweise begnügt er sich mit ganz einfachen Worten. Für den Übersetzer ist die Falle nicht die Schwierigkeit der Metapher, sondern die Schwierigkeit des Slangs, der Umgangssprache, dass man da eben in einen Fettnapf nach dem anderen treten kann. Ja. Aber die Worte selber sind eigentlich relativ schlicht und transportierend gewählt. Und ich hatte in einem Aufsatz im Rolling Stone mal geschrieben, ich stelle mir vor, wenn Wenders nicht Regisseur geworden wäre, sondern Musiker, dann hätte er auch solche Songtexte geschrieben. Würdest du da folgen, oder?
Nee, dazu kenne ich Wim zu gut. Also Wim ist eher hat eine eher indianische Sicht. Also egal, ob er auf Landschaften guckt oder auf Abläufe, er interessiert sich sehr stark für das, was immer schon da war und immer da sein wird. Also wie ein Indianer, sagen wir mal, auf einen Fluss guckt oder auf einen Baum, der sieht gar nicht, welche Menschen da gesiedelt haben oder was weiß ich, sondern der guckt das große Bild, das kosmische Bild, guckt er sich an. Er ist im Grunde genommen unser wie heißt das, Google Earth. Ne? Das ist Wim eigentlich, so als. Es ist lustig, dass du mich gerade daran erinnerst, weil ich habe heute gerade was über Wim geschrieben und mir fiel eine Begebenheit ein, die genauso lange her ist wie unsere Begegnung mit Springsteen und die auch etwas davon hatte, von diesem Augenblick.
Aber andererseits ist er doch auch so ein großer Dashiell Hammett und Highsmith-Fan. Also er hat schon was übrig für Stories und für Sequenzen, für Handlung. Also er ist ja kein Handlungsfeind. Nicht alles, was er gemacht hat, ist ja wie Paris, Texas. Der Film, der steht ja praktisch, da gibt es ja kaum Handlung. Aber er hat doch auch ein Faible für Action und für Handlung.
Ja, aber es ist ganz unterschiedlich. Ich finde, da hat sich auch viel entwickelt in den letzten Jahren. Ich fand, früher war der klassische Wenders, war ja eben, wie gesagt, drei Töne von Ray Cooder mit der Slide-Gitarre.
Genau.
Und dann musste man erstmal einen Kaffee trinken gehen, damit wieder Handlung passt. Ja? Und der Mann mit der roten Mütze wechselte irgendwie die Straßenseite zwischen den Kakteen.
Richtig.
Das dauerte aber. Das dauerte. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich vorgedrungen bin, bis zu Nastassja in dem Film. Nastassja Kinski kommt erst im allerletzten Drittel. Und ich habe erst mal ein paar Anläufe gebraucht, bis ich dahin gucken konnte, weil der Film war 3,5 Stunden lang.
Wie fotografiert man Wim Wenders?
Sieht immer anders aus, weil Wim hat zwei Parameter, an denen er seine Geschichte strukturiert. Das ist der Timecode seines Lebens, das sind seine Brillen und seine Frisuren. Und wenn du die Schnittstelle erwischst, weißt du genau, aus welchem Jahr das Foto ist. Du brauchst nur auf die Brille zu gucken und auf die Frisur.
Ich traf ihn nämlich mal in einem Pariser Hotel. Es war kein First-Class-Hotel. Ich weiß nicht, ob er da wohnte oder jemanden besuchte oder was auch immer er da tat, mit einem Rucksack auf. So richtig wie ein Rucksack-Tourist, der sich Paris erwandern will. Das ist sehr lange her. Und ich sagte, guten Tag, Herr Wenders. Und er war total schockiert, dass ihn da jemand erkannte.
War das Hotel Nico?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Aber er war völlig, also fassungslos, dass ihn jemand erkannte. Ich glaube nicht mal, dass er mich hätte kennen können, weil ich glaube, es war sogar noch bevor ich Musiker war. Aber er hat sich schockiert gezeigt, dass er erkannt wurde. Das fand ich irgendwie entwaffnend und sehr sympathisch. Ja, wir bleiben auch ein bisschen im Zickzack-Kurs. Mir bleibt nämlich gar nichts anderes übrig. Ich habe bei den Informationen, die ich über dich bekommen habe, ein langes Interview bekommen, das du gegeben hast mit einer Zeitschrift, deren Namen ich noch nie gehört habe. Irgendwas mit Die Mugge oder so ähnlich. Das kann noch gar nicht so lange her sein, denn die haben diese Biografie, die ich hier vorliegen habe, wirklich Halbsatz für Halbsatz abgearbeitet. Also verzeih mir, wenn du manche Frage jetzt nicht zum ersten Mal hörst. Das wird selbst mir nicht gelingen. Ich möchte aber vorne anfangen. Ich möchte ja was über diese Person Jim Rakete wissen. Nach der Herkunft des Namens Rakete habe ich dich schon mehrfach gefragt, weil das doch, ja, wirst du zugeben, ein ungewöhnlicher Nachname ist. Aber du hast mich belehrt schon, dass das also in Berlin und Umgebung gar nicht so selten ist, der Name.
Der ist hugenottisch in meinem Fall. Es gibt auch noch eine polnische Variante davon, die ist, glaube ich, das polnische Wort für Weide im Ursprung des Worts. Aber meine kommt von den Hugenotten.
Du hast nicht viel verraten, oder man hat nicht viel verraten in der Biografie über deine Jugend und Anfänge. Das bleibt also merkwürdig im Dunkeln. Die Bemerkung, die mich gefreut hat, die mich stutzig gemacht hat, du hast gesagt, du hattest sehr früh einen Wackelkontakt zur Schule. Woran lag das? Hast du schlechte Lehrer gehabt? Hat dich da niemand begeistern können für irgendwas? Oder?
Es waren zu wenige, die mich begeistert haben. Also die mich begeistert haben, da hatte ich dann auch immer Einsen. Aber es gab vieles, was mich nicht so angestiftet hat zum Lernen.
Was waren deine Stärken?
Ich glaube, das hing vom jeweiligen Lehrer ab. Also ich hatte sogar mal eine gute Mathematikzensur, erstaunlicherweise. Aber in der Hauptsache war es immer so Deutsch oder sowas.
Wenn du nicht Fotokünstler geworden wärst und Musikmanager, was wärst du im normalen Leben geworden?
Journalist auf jeden Fall. Schreiber.
Doch auf jeden Fall was,
ja,
denke, Besonderes.
Ja. Also als ich irgendwann aufgehört habe, Schlagzeug zu spielen, da war klar, Fotografie ist es.
Wie gingen deine Eltern damit um? Haben die das, waren sie entsetzt? Haben sie dich unterstützt, als du klar zum Ausdruck gebracht hast, du wirst irgendwas Künstlerisches tun?
Das war zu dem Zeitpunkt nicht so sehr künstlerisch, das war eher journalistisch. Weil ich hatte so eine lange Latenzperiode vor meinem Berufsleben und bin eben, wie gesagt, nur noch so sporadisch zur Schule gegangen und habe immer gegrübelt, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Und irgendwann brauchte ich nicht zu überlegen, weil da standen einfach die Straßen in Flammen und Benno ohne Sorg war erschossen worden und plötzlich passiert die Geschichte vor meiner Nase. Und ich fand das in den Medien einfach nicht berücksichtigt, was ich sah. Also ich fand das einfach nicht korrekt berichtet. Und dann habe ich angefangen, das zu dokumentieren einfach, diese Studentenunruhen und was weiß ich. Das zweite Standbein war logischerweise, dass ich dadurch, dass ich dann als Pressefotograf arbeitete, auch neben der Schule her schon, plötzlich Kontakte bekam zu Musikern, die ich immer toll fand. Also ich saß dann mit Creedence Clearwater Revival in der Garderobe oder traf diesen verrückten Hendrix oder weiß der Teufel, diese ganzen Leute liefen mir über den Weg. Das hat mich schon interessiert, wie die drauf waren und was die erzählt haben.
Und so bist du dann vom Politischen rüber geglitten ins Rockmusikalische.
Also das Politische ist ja nie weg. Das ist ja nie wirklich weg.
Ja gut, das hat natürlich Bereiche, wo es sich kreuzt. Du warst dann hier also bei der Studentenbewegung, warst du dafür nicht zu jung? Du bist doch gar nicht
viel älter als ich. Ziemlich oft zu jung für den Quatsch, den ich gemacht habe.
Wir sind doch gar nicht weit auseinander. Das kannst du doch eigentlich gar nicht miterlebt haben, bewusst.
Doch. Also als Ohne Sorg erschossen wurde, war ich 16. Als 68 war, war ich 17. Ich errechne daraus, ich bin 1. Januar 51 geboren. Also das passte schon alles. Und ich war mit 20, habe ich schon für alle möglichen Zeitungen gearbeitet.
Und in die Musik dann sozusagen graduell rübergewandert?
Nein, das war einfach, das war auch wieder so ein komischer Moment, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich habe jetzt eigentlich das, was ich machen wollte, hatte ich jetzt schon gemacht. Wie geht es jetzt weiter? Und dann war die Weiterentwicklung bei mir war dann, dass ich eine Zeitschrift entwickelt habe und daraus in einem kleinen Team. Und aus dieser Zeitschriftenentwicklung kam dann dieser Wunsch, irgendwie selber eine Kreativzelle aufzumachen. Und dann habe ich erstmal diese Fabrik angemietet in Berlin-Kreuzberg. Die war riesengroß. Heute hat jeder so ein Ding. Aber damals war es eben noch ein anderer Moment. Da waren diese ganzen Industrieflächen in Berlin, das waren alles Druckereien oder Stempelsetzereien oder irgendwas. Und wir haben so ein Ding gemietet und über mir wohnte die Claudia Skoda und dann kam da auch immer mal David Bowie vorbei. Das war auch sehr lustig. Aber auf jeden Fall, wir haben so eine Fabriketage gemietet, zusammen mit einem Grafiker und einem Autoren und wollten da etwas machen, was wir aber nicht benennen konnten. Also wir wollten schon irgendwie Strecken produzieren und eine Art Ideenfabrik machen. Das war die Fabrik Rakete. Und das, kaum hatte ich das angemietet und alle Leute fragten mich immer, was hast du da vor? Und ich sage, ich weiß es nicht. Und da traf ich zufällig zum zweiten Mal auf die Nina Hagen Band, die da ihr allererstes Testkonzert im Quartier Latin gaben. Und mit denen hatte ich mich verabredet und wir haben irgendwie eine Serie für den Stern gemacht, glaube ich. Und daraus entwickelte sich dann eine Freundschaft und eine Zusammenarbeit, kann man sagen, was zunächst eine Beratertätigkeit war. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dann die Fabrik eröffnet haben in 78, da spielten die schon in meinem Fotostudio 22 Minuten. Wir hatten uns ausgerechnet, länger können die nicht spielen, dann ist die Polizei da. 22 Minuten. Und länger war mehr Repertoire hatten sie auch nicht. Das war sehr lustig. Ja, und dann dachte ich, das mache ich jetzt mal so vielleicht ein, zwei Jahre. Und dann kam noch Interzone und Edo Zanki und weiß nicht was. Dann war das so ein lustiger kleiner Haufen. Und es ging immer weiter in Richtung Rock'n'Roll. Und dann ist aber leider etwas passiert, womit keiner gerechnet hatte. Nina ist damals mit großem Klamauk ausgestiegen aus der Band. Und meine Wut darüber war so groß, dass ich dann wahrscheinlich viel zu emotional gesagt habe, ich lasse jetzt die Jungs nicht sitzen, wir machen weiter, wir lassen uns was Neues anfallen. Und das war dann Spliff. Aber dieser Moment, dass ich dann dabei geblieben bin, hatte eigentlich nur damit zu tun, dass Nina abgesprungen ist. Wäre Nina nicht abgesprungen, hätte ich damals schon längst das Nächste gemacht. Hätte ich eigentlich schon wieder irgendwas anderes gemacht.
Nina Hagen war ja, das kann man doch wohl sagen, für die deutschsprachige Rockmusik ein ähnlicher Kometeneinschlag wie Lindenberg für die männliche deutsche Rockmusik, ne?
Lindenberg war für mich nie der Kometeneinschlag, den er für andere war.
Naja, also
völlig in Ordnung, aber
der Öffner
aber Kometen, halt, ne? Naja, aber es waren ja andere vor ihm da. Also nehmen wir doch mal jetzt, ich meine, let's put the blame where it belongs. Also der allererste war tatsächlich Marius, der da irgendwo im Schlafanzug rumgekrochen kam und deutsche
Marius?
Texte. Marius war der Erste. Und dann kam Lindenberg. Da hat Lindenberg ja noch Passport und getrommelt. Und
ist das wirklich? Ja. Wie lange ist denn Marius unterwegs?
Weil ja, ich länger hab, eben.
Ich habe Lindenberg im Kopf, als das erste Lindenberg-Soloalbum, das muss doch irgendwie 74 gewesen sein oder so, ganz früh.
Wie hieß das? Daumen im Wind, ne? Glaube ich.
Ja, nee, noch eins dafür, da war ja als Baum gezeichnet, ganz pathetisch und peinlich. Und das hieß nicht Daumen, nee, das ist einfach nur Lindenberg, glaube ich. Mhm. Und aber interessant, das habe ich noch nie so gesehen, dass das Marius eher da war.
Ja, und dann kam eine Zeit, die war natürlich unglaublich qualitätsgeprägt, weil die Hamburger hatten ja eine irrsinnig lebendige Blues-Szene.
Jedenfalls ohne Frauen.
Und hatten
Anfang. Inga, okay.
Nee, da kam eine ganze Menge. Ingeborg Thomsen kam dann kam die Inga Rumpf und Ulla, die ja für Udo auch viel geschrieben hat. Und wer war noch? Jutta Weinhold war noch dabei, die vom Heer Ensemble auch viel Blues gemacht hat. Und damit hatte er dann auch sein nächstes Thema, die Rock Ladies. Also er hatte ja im Grunde genommen, sagen wir mal, Udo ist ja immer sehr journalistisch verfahren mit seinen Themen. Er hat ja immer die großen Trends, ob das Detektivgeschichten waren oder ob das die Platte mit dem Schwulen oder so, das war auch zufällig genau, als der Spiegel Homosexualität als Titel hatte und so. Also er hat sich sehr, sehr stark an den großen Trends orientiert, kann man sagen.
Aber Nina hat doch so eine Art neues Selbstbewusstsein für Frauen vielleicht?
Ja, das ergab sich auf eine ganz komische Art. Nina war.
Aber ihre Frechheit, ihre Rotzigkeit, ja. Sowas gab es so einfach noch nicht.
Also Nina hat in der DDR durfte sie ja nie das machen, was sie machen wollte. Und sie wollte ja eigentlich immer so gehen in eine ganz andere Richtung. So New Wave und Punk und weiß ich nicht was. Und hat immer den Punk so irrsinnig bewundert. Aus der Ferne. Um eine Schlagersängerin zu sein im Osten, musste man ja eine Prüfung machen, eine Sangesprüfung. Dazu musste sie dann Gesangsstunden nehmen bei einer Opernsängerin. Und hat sie dann gefragt, wie kommt es zu diesem komischen Sound? Und dann hat sie ihr gesagt, wie man den herstellt. Und das hat Nena bienenfleißig gelernt und hat sich eigentlich über alles immer lustig gemacht. Und das war ihr großes Ding. Wie konntest du an diesen beiden Eltern, an Wolf Biermann und an Eva Maria Hagen, vorbei dich überhaupt bemerkbar machen? Man muss immer sagen, gar nicht so einfach. Und sie hat dann immer Wege gefunden. Sie ist dann, Katja Lange-Müller erzählte mir, wie Nina dann mit dem Wecker in der Hand im Schlafanzug zur zweiten Stunde kam in die Schule und gesagt, mein Wecker hat nicht geklingelt. Und diese ganzen Sachen, sie hat von vornherein immer gelernt, nach vorne zu fliehen. Das war eigentlich ihre Technik. Und kaum war sie im Westen, ist sie sofort abgedüst nach London und hat sich total verliebt in so eine Punkrock-Band namens Slits. Das waren nur Mädchen.
Mhm, ja.
Das fand ich nicht so bedeutend wie sie, aber sie fand das ganz toll. Und dann wollte sie eben unbedingt aus allem etwas zusammenrühren. Und es kam was ganz Unglaubliches zustande, nämlich sie machte sich zum Beispiel über deutsches Fernsehen immer lustig. Also Ich Glotz TV ist völlige Realsatire. Oder dieses Ganze, was dann die Jungs zu ihr gesagt haben, also die Spliffer, die haben dann immer gesagt, Mensch, Nina, jetzt liest doch mal hier irgendwie was über Frauenbewegung und so. Und so tröpfelten dann diese Begriffe oder diese Schlagwörter wie Simone de Beauvoir sagt Gott bewahr und so, das tröpfelte dann alles ein auf diese Platte. Und insofern, sagen wir mal, ist es eine unglaubliche Mischung, die damit zu tun hat, dass sie, so hat sie das erlebt. Die hat das mit der Fernbedienung in der Hand, ja, hatte sich ihren Catsuit angezogen, hat sich angemalt wie ein Tuschkasten und plötzlich haben tausende Frauen in der Republik gesagt, wo nimmt die das Selbstbewusstsein her, das will ich jetzt auch. Der Punkt. Also dafür gebe ich ihr Credit. Mhm. Also unendlich. Sie hat für die Frauen, hat sie etwas unwissentlich getan, was unfassbar wichtig war.
Ich habe neulich im Uncut gelesen, die Frontfrau von Blondie, Debbie Harry, hat einen Moment nicht hingeschaut und dann hat Madonna ihr die Karriere gestohlen. Siehst du da eine gewisse Parallele zu Nina und Nena?
Überhaupt nicht, nee. Nena ist ja im Gegensatz zu Nena eine Hardcore-Romantikerin. Das war ja, ist ja wie ein Glas Champagner im Vergleich, während, während Nina ja schon so ganz schön mit dem Brecheisen auch unterwegs war, auch sprachlich. Aber der, also diesen Brutalschlager, den die Nina konnte, da konnte ihr keiner das Wasser reichen. Ich habe irgendwann messerscharf erkannt, wenn die das irgendwie nochmal machen würde, damit würde sie jede Tür aufkriegen. Hat sie aber dann nicht mehr gewollt. Das hatte sie im Osten mit Automobil erledigt. Ich kannte diese ganzen Sachen gar nicht. Also das muss ich immer zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich habe sie wirklich erst als Neugeborene in West-Berlin kennengelernt. Und dieses ganze Automobil und Farbfilm vergessen und so, das kannte ich nicht.
Ja gut, aber du hast dann ja aus Nena den größten Star der neuen deutschen Welle gemacht. Das wäre doch wahrscheinlich ohne die Vorreiterrolle von Nina gar nicht gegangen, oder?
Ja, so komisch darüber, wie noch nicht eine Sekunde nachgedacht, weil das sind vollkommen unterschiedliche Muster und die kann man auch überhaupt nicht miteinander vergleichen.
Aha, findest du nicht?
Nee, gar nicht.
Ich glaube schon, dass da Nena irgendwie so ein bisschen noch die Nachfolge angetreten hat.
Nena ist viel achtsamer mit dem musikalischen Material, viel sensibler an vielen Stellen, also auch musikalisch viel sensibler als Nina. Während Nina kann einfach musikalisch mit der Faust auf den Tisch hauen. Mhm.
Habt ihr euch eigentlich wieder vertragen oder blieb das für immer unresolved mit Nina?
Ich weiß nicht, vertragen ist da irgendwie ein falsches Wort. Wir haben ja 2 Jahre gebraucht, um juristischen Kompromiss zu finden. Und den haben wir dann besiegelt auf dem Loreleifelsen mit Eva Maria und mit Fritz Rau. Und dann stand fest, dass jeder seiner Wege gehen konnte. Die Spliffer konnten ihre Platte machen, die schon fertig war. Und Nina konnte machen, was sie machen wollte. Die wollte ja unbedingt weiter nach L.A. Die ist ja dann zu Zappas Manager Benny Glotzer gegangen und hat sich da, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert auch.
Verhoben auch.
Ja, ne? Ja. Das war nicht so ihrs.
Denn im Grunde ist die Karriere doch dann so ein bisschen ausgefusselt, ne? Da kam doch nichts ganz Großes wirklich mehr.
Naja, sagen wir mal, wozu es immer gereicht hat, ist, sie ist immer für eine Überraschung gut. Ne? Also sie konnte in Talkshows oder hat immer einen guten Auftritt gehabt. Aber sagen wir mal, dass so ein Werk dasteht und dass man sagt, diese Platte hat irgendwas verändert hier im Land, das ist nicht mehr passiert. Ja? Es wurde noch diese Kompromissplatte gemacht, die Unbehagen. Bin ich auch heute noch sehr stolz auf den Titel, den habe ich mit Schreibmaschine geschrieben. Und das war dann das Plattencover. Und das war es dann auch. Und Nena ist irgendwie eine andere Geschichte, weil da ist schon irgendwie eine ganz andere Liebe zu dieser Art von Musik da. Ja? Die ist schon irgendwo, das ist eine Sprache für sich. Während Nina hat alles zur Verfügung. Also die ist, sagen wir mal, die ist so reich beschenkt von ihrem Talent durch diese vielen Oktaven, die sie singen kann, durch das Volumen, was sie hat, durch die Kraft, die sie entwickeln kann auf der Bühne. Die kann alles Mögliche machen. Deshalb glaube ich, kann man die beiden nicht miteinander vergleichen.
Du hast gesagt, Spliff, also die Nachfolgeorganisation von Nina Hagen Band, hätte es auch international eigentlich schaffen müssen oder können. War das denn die Musik, die damals im Ausland gerade gefragt war? Denn Spliff kam doch eigentlich auch voll rein in die Punk-New-Wave-Zeit, ne?
Eigentlich nicht.
Nein?
Nee, also Spliff hatte seine
Wurzeln. Also von den Abläufen her, also von der Zeit her schon.
Also ich erzähle jetzt einfach mal, wie es war. Das Faktische siegt. Also die 3 von der Band kamen von der Lok Kreuzberg, die haben Rocktheater gemacht. Das war sehr clever. Rocktheater war eine sehr clevere Idee damals. Und der 4. war Reinhold Heil, der kam aus dem Jazzrock, der hatte eine Band, die hieß Buckmark. Und war einfach in der Lage, Atmosphären irgendwie zu pinseln mit seinen Keyboards, dass man irgendwie...
Das war ein Progrocker eigentlich.
Ja. Ja.
Was für mich kein Schimpfwort ist übrigens.
Und die musikalischen Vorbilder waren Leute, an die ich nie gedacht hatte. Das waren Leute wie Zappa, das waren Leute wie die Tubes. Und sowas wie Fee Waybill. Also da kriegte Reinhold feuchte Augen, wenn er das gesehen hat. Was ich gar nicht so besonders fand, ehrlich gesagt. Ich fand den Nina Hagenbert ehrlich gesagt viel besser. Ja? Aber das ist ja nochmal noch mal ein völlig anderes Thema, weil Musiker sehen Musik ganz anders. Und ist auch deren gutes Recht.
Ich wollte nur eben sagen, die Musik von Spliff war ziemlich ausgefuchst und komplex. Das war schon Musikermusik und nicht diese Holzhammer-Geschichte von den Sex Pistols oder The Damned oder so. Das kann man damit wirklich nicht vergleichen. Hm. Bands, die damals ja da drüben den Ton angaben zur gleichen Zeit. Hm. Das war ja schon eher richtig ausgefuchste Musik. Nächste Frage. Naja, zumindest kann man ja sagen, im deutschsprachigen Raum haben sie es dann wirklich real big geschafft. Also das war ja nun auch eine Band, die wirklich alles abgeräumt hat.
Ja, aber dazwischen lag ja noch ein Kapitel, wo wir uns quasi neu erfinden mussten, weil Nina war weg und wir konnten jetzt nicht als Nina Hagenband touren oder irgendwas. Also haben wir uns ein neues Projekt überlegen müssen und haben diese merkwürdige Spliff Radio Show entwickelt. Also zusammen mit einem heute national weit bekannten DJ namens Rick Delisle und mit Alf Klimek und vielen Gaststars haben wir so eine Art Radioshow gemacht. Und diese Spliff Radioshow, die war dann lange Zeit so ein Programm im Kant Kino und überall und war dann auch eine Live-Platte. Die hat vielleicht nicht so viele Einheiten verkauft, aber das ist eigentlich die wichtigste Platte gewesen, die in der Fabrik passiert ist. Muss man mal ganz ehrlich sagen, weil da haben alle ihr Bestes an den Tisch gebracht. Und deshalb war das gut. Es gab vieles, was gut war in der Fabrik. Ich fand auch die ganze Interzone-Geschichte toll. Ich fand die Nena-Geschichte toll mit der Nummer 1 in den Staaten. Ich fand das alles super. Aber diese Sache, die Spliff Radio Show, die war einzig. Das hat uns keiner nachgemacht. Das war einmalig.
Kannst du mir erklären, weil du so nah dran warst an den Jungs, warum der von mir doch sehr geschätzte Mitteregger so früh aufgehört hat? Sich zurückgezogen, nichts mehr gemacht. Habe ich nie verstanden. Ich vermisse ihn heute noch eigentlich als Kollegen.
Ich auch. Ich auch. Herwig macht ab und zu eine Platte, heimlich irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Habe ich nie mitbekommen.
Und da sind auch tolle Sachen bei. Also kürzlich gab es mal irgendwie eine Gelegenheit, da bekam ich einen Song zugeschickt, den er geschrieben hatte. Und da habe ich so gedacht, Mensch, das Kind, das ist irgendwie... Das ist so, wie er es eigentlich immer haben wollte. Jetzt ist er der Don Henley, der irgendwo im Abseits sitzt. Der könnte jetzt eigentlich machen, was er wollte. Also ich finde auch, dass Herbig ein ganz großes Talent ist. Wirklich.
Warum haben es Interzone nie richtig geschafft? Das habe ich nie kapiert und das hat mich richtig gewurmt, denn ich war ein großer Fan und ich rechne es mir zu einer meiner größten Ehren an, dass Heiner Pudelko auf meinem Album Gute Unterhaltung 1990 bei mir ein Lied mitgesungen hat. Nachdem ich ihn lange brieflich umgarnen musste, hat er dann nachgegeben. Ja. Ich habe ihn wirklich umbuhlt und er hat dann irgendwann klein beigegeben und gesagt, gut, ich mach's. Diese Band war für meine Ohren, für mein Herz, für meine Begriffe die größte Rockband, die es in Deutschland je gegeben hat. Warum haben die es nicht geschafft, Jim? Nicht mal mit deiner Hilfe. Und du wusstest doch, wie es geht.
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, der erste Teil der Antwort ist ja, dass sie die erste Platte nicht machen durften. Wir hatten da alles zusammen und dann hat mir Heiner die Nummer von Wondracek in New York gegeben und hat gesagt, du musst dich noch mit ihm einigen. Und dann rief ich den Wondracek in New York an und Wondracek hat damals, 1979 oder wann das war, war in sehr schweren Wassern. Also das kann man nicht anders sagen. Der saß in New York im Gramercy Park Hotel und ich weiß, ich habe irgendwie 75 Mark vertelefoniert und wir haben uns nur gestritten. Es wurde einfach nichts daraus. Der wollte eine Viertelmillion Dollar haben für seine Texte als Flat Fee und ich habe gesagt, weißt du was, träum weiter und habe aufgelegt. Und
das dürfte einer der Fehler seines Lebens gewesen sein. Weil er hätte einen richtigen Fuß in die Tür kriegen können als Rockautor.
Das hat er nie gewollt. Er wollte immer Autor auf Papier sein. Und Sigi Loch war dann ein paar Tage später nochmal da in New York und ist mit ihm essen gegangen. Und das ist auch, leider hat es auch nicht geklappt. Also wurde die erste Platte geerdet. Die erste Platte war mit den Wondracek-Texten, war der Grund, warum ich mich so in diese Band verguckt hatte. die waren großartig. Und dann fingen sie an, neues Material zu schreiben und das war auch sehr gut. Das dauerte länger, bis wir das beieinander hatten und bis wir dann wieder den Kontakt zu Warner Brothers hergestellt hatten. Und dann kam dieses zweite Album also als erstes raus. Und die andere Platte ist ja nie eine Platte gewesen, die ist einfach vergessen worden zu machen. 40 Jahre lang. Naja, letztes Jahr.
Aber jetzt gibt es sie.
Ja, zu letztes Jahr habe ich mit der Taschenlampe zwischen den Zähnen mit der Witwe von Heiner haben wir das in Kellern irgendwelche Bänder gefunden und haben, bloß weil wir eine Ausstellung gemacht haben über Interzone, eine Fotoausstellung, haben diese Bänder irgendwie überspielt und gerettet und Udo Arndt auf All People hat sie gemixt und gemastert und dann haben wir die in einer ganz kleinen Auflage rausgebracht und dann später auch noch als CD. Und darauf bin ich ein bisschen stolz, weil ich meine, so viele Jahre, nach 40 Jahren, gab es nicht mal mehr die Tonbandgeräte, um die Dinge abzuspielen. Ich kam mir vor wie so ein, jemand, der so Ausgrabungen macht.
Ja, ja.
So Schliemann.
Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Schaufeltrilogie.
Ja, das ist wirklich eine Tragödie, dass diese Platte so spät erschien. Und da hat der Wondracek, den ich als Autor sehr schätze, finde ich, einen Riesenfehler gemacht, wenn man sich überlegt, wen es da noch so gab, an Pop-Literaten, wie man sie so etwas verächtlich nannte, Rolf-Dieter Brinkmann oder Handke, die auch beide sehr rockaffin waren, aber gar nicht imstande waren, wirkliche Rocksongs zu schreiben. Oder wenn ich an die auch ziemlich missglückten Versuche von Enzensberger denke, Chansons zu schreiben, zu texten, das war alles nicht so doll, aber Wondracek, der hätte das gekonnt. Und es hat ja nichts dagegen gesprochen, zweigleisig zu fahren. Also sein Ruhm als Autor auf Papier unbenommen, hat ja keiner was dagegen. Aber der hätte wirklich das Textniveau in Deutschland, wenn er sich da ein bisschen reingeknickt hätte, deutlich heben können. Und Podelko mit seiner begnadeten Stimme, also so einen Sänger gibt es in Deutschland nur einmal, hat es nie wieder gegeben, meiner Ansicht nach. Kann es daran gelegen haben, dass die Band Interzone noch weniger mit Punk und New Wave am Hut hatte als Spliff? Denn es war ja eine richtig klassische Rock'n'Roll-Band für meine Begriffe.
Ja, eigentlich eher Blues.
Oder sowas, ja.
Eigentlich eher Blues. Also wir haben jetzt vor wenigen Wochen, als wir den Hans zu Grab getragen haben, den Schlagzeuger von Interzone, da haben wir zusammengesessen, die letzten Mitglieder von Interzone und ich, waren wir hinterher in einem kleinen Gartenrestaurant und haben darüber gesprochen, was das eigentlich war. Wie man mit so bescheidenen Mitteln, nur mit Arrangements eigentlich, aber ohne Effekte, versuchen kann, so etwas hinzukriegen. Und das war tatsächlich eine unfassbare Arbeit. Die haben Wochen und Wochen und Wochen und Wochen in der Köpenicker Straße gesessen und haben diese Sachen ausgearbeitet, bis diese Gitarrensätze so perfekt waren.
Ja, die haben
die Doppelsoli und die.
Die haben wirklich gut zu zweit Gitarre gespielt. Das war schon Stones-mäßig. Ja. Trance in manchen Fällen, das muss man
wirklich sagen. Aber es ist wirklich auch die tragischste Band, die ich mir vorstellen kann, weil ich meine, jetzt sind schon, ich glaube, es sind inzwischen 4 Mitglieder, die verstorben, nee, 5, die verstorben sind.
Und das zweite Album dann, wo Armer Paul drauf war, das fand ich fast noch besser als das, wo Hintermann drauf war. Ach, ich gerate ins Schwärmen, wenn ich an Interzone denke.
Hintermann war übrigens ursprünglich ein Song, den einer geschrieben hatte, weil wir uns mal gestritten haben über irgendeine Kampagne. Und das hatte ich wohl irgendwas abgetan, was er gesagt hatte, und hat gesagt, du verstehst nichts vom Business, das ist ein Problem. Und das hat er sofort einen Song gemacht. Ja. Aber also er ist ein Genie, der Typ. Also der Heiner, also allein dieses erste Cover bei Warners, wir machen also, weiß ich nicht, tausende Fotos, und dann geht er mit einer Lupe an dieses Foto, was auf dem Tisch liegt, hält seine Lupe auf das Gruppenbild, ja, so eine Vierfachlupe von Aqua, legt die auf das Gruppenbild und sagt, das ist das Cover. Das war sein Kopf in völlig körnig. Und dann haben wir versucht, das nochmal nachzufotografieren in körnig. Vergiss es. Ganz am Ende haben wir genau aus diesem Bild, haben wir diesen Gesichtsausdruck und diesen Kopf genommen und haben ihn ganz groß gerissen, mit einem Korn, mit dem man die Hühner füttern könnte. Das sieht irre aus, dieses Cover. Das sieht aus, als wenn du damit den Boden schmörgeln kannst. Ja. Und das wollte er so haben und das war super. diese ganzen Sachen, dass er schon, als wir damals die Berliner Mauer schwarz gestrichen haben und mit weißen Stencils Interzone drauf gemacht hatten in Schreibmaschinenschrift, da wurde ich ja verhaftet und dann war er ganz aufgeregt und sagte, wir müssen die Mauer verkaufen. Diese Stelle der Mauer, wir müssen die verkaufen. Ich sagte, sag mal, jetzt tickst du aber irgendwie nicht mehr ganz sauber. Wie sollen wir die Mauer verkaufen? Und er sagt, wenn Keith Haring das schafft, das schaffen wir auch. Und er wollte unbedingt die Mauer verkaufen. Eines Tages wird die umfallen und dann wird dieser Teil ganz viel wert sein. Es kam ganz anders. Jimmy Carter kam nach Berlin, hielt eine Rede vor der Mauer. Die Mauer wurde weiß gestrichen von den Staatstruppen der DDR, von den Grenztruppen. Die kamen einfach rüber durch die Tür in der Mauer und strichen diese Stelle weiß. Und damit war die Geschichte erledigt.
Durften die das?
Das war ihre Mauer. Das war ihre Mauer. Der lustige Part war ja, dass während ich das machte, wollten ja dauernd irgendwelche Leute mich verhaften. Und ich habe gesagt, kommen Sie da rüber. Ich stand auf Ostberliner Gebiet, obwohl ich auf der westlichen Seite der Mauer stand. Weil nach dieser Geschichte mit Peter Fechter, als sie den von der Mauerkrone geschossen hatten, hatte die DDR die Mauer 2 Meter zurückgesetzt, damit wenn jemand runterfällt, er immer noch auf Ostberliner Gebiet fällt. Also ich meine, das ist schon ganz schön perfide, über so Sachen.
Ja, ja.
Ja? Also ich stand auf Ostberliner Gebiet und ich wusste das.
Ich will das Name-Dropping nicht unendlich weitermachen, aber du hast eben mit so vielen interessanten Leuten zusammengearbeitet. Wie erinnerst du die Zeit mit Mauernbrecher, mit dem ich ja ganz gut befreundet bin, mit Manfred?
Ja, also da habe ich viel eher den Eindruck, dass es mich wurmt, dass ich den Nagel nicht tief genug in die Wand kriegen konnte. Weil der ist wirklich bildgewaltig, ne? Also der schreibt wirklich unfassbar schöne Sachen.
Ja.
Und bin einfach immer tief beeindruckt von dem, auch wenn er spricht. Manchmal höre ich ein Interview im Radio mit ihm um 11 Uhr nachts und denke, wow, da haben wir uns aber nicht getäuscht. Das ist wirklich ein toller Typ. Den hat Mitteregger damals mitgebracht und hat gesagt, er möchte gerne eine Platte mit ihm machen. Und hat dann dieses Beutefohl, also was ja ein unglaublicher Song ist. Also, das sind gute Zeiten gewesen, fand ich. Und ich mochte auch immer wieder drauf. Es war ja alles so, damit hatten wir ja nun gar keine Erfahrung, ne? mit der Liedermacherei. Das war ja gar nicht unser Ding. Also auch für Herwig war das, ehrlich gesagt, ziemliches Neuland. Aber da ist er gut mit umgegangen, fand ich.
Ja, die zweite Feueralarm steht heute noch ziemlich einmalig da.
Muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich hätte es gern gesehen, wenn wir mehr hätten machen können. Heute wüsste ich das ein bisschen besser. Damals war ich also zu stark an dieser anderen Front gebunden gerade. Also ich hatte alle Hände voll zu tun mit ganz vielen anderen Sachen.
Fehlte Manfred ein bisschen Lust auf Pop?
Nee, gar nicht. Also der hätte im Grunde genommen, der hätte alles gemacht. Er ist auch sehr mutig.
Ja, das ist ja meine Frage. Ist er vielleicht zu mutig? Ist er ein bisschen zu sehr dem Kompromiss abgeneigt?
Nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also irgendjemand sollte ja auch mit der Fackel V weggehen und das sollte der Künstler sein. Nicht der Promoter.
Letzter Name, das muss ich einfach fragen, weil ich, obwohl der Mann in einem anderen Metier gearbeitet hat, auch einfach so ein Fan bin. Wie war Beckett?
Ja, Beckett ist so, also ich weiß nicht, eines Tages werde ich mal meine lustigsten Begegnungen zusammenschreiben müssen. Wir hatten eine versehentliche Verabredung, da war ich noch blutjung und er kam rein mit dieser Brille, mit diesen Flaschenböden und dieses Gesicht wie eine Landkarte, unfassbar. Und dann stand er da und wir schwiegen uns so an in der Werkstattbühne vom Schiller-Theater und der Inspizient, der uns zusammengebracht hatte, der stand dabei wie Falschgeld. Ich dachte jetzt eigentlich, wir kriegen irgendwie ein Interview mit dem hin und es sah auch für einen Moment lang so aus, aber es war dann doch nur eine kleine Fotosession. Und dann verschwand er wieder. Und das war ausgerechnet ein Moment, in dem er Crab's Last Tape nochmal in Berlin mit Martin Held gemacht hat.
Mit Martin Held, wow.
Ja, eine wunderschöne Inszenierung. Also ich glaube auch wirklich handwerklich das Allerschönste, was der Held abgeliefert hat. Es sind ja, Beckett selbst hatte es ja mal inszeniert mit Harold Pinter in New York, in London. Alle möglichen Leute haben sich an dem Stück versucht. Ich fand zum Beispiel auch die Brandauer Variante vor ein paar Jahren, die Peter Stein gemacht hat, umwerfend. Was einfach ein tolles Stück ist, ja. Ein wunderschönes Stück. Und eigentlich verdient genau dieses Stück in diesen Corona-Tagen ein Revival. Weil dafür braucht man gar nichts. Kann man auf einer Streichholzschachtel spielen.
Ja, okay. Aber ihr habt nicht miteinander gesprochen sozusagen. Also du hast nichts Näheres über ihn erfahren.
Doch. Es verging ja ein paar Tage. Und ich schickte ihm, ich glaube, einen Karton Fotos ans Schiller-Theater. Und es verging ein paar Tage und ich bekam einen Luftpostbrief, auf dem mein Name und meine Adresse ungefähr in der Größe meines Daumennagels draufgeschrieben waren mit einem Rapidographen. Und ich öffnete diesen...
Was ist ein Rapidograph, bitte?
Ein Rapidograph ist ein Architekturstift, der besonders fein, ein Tintenstift, der ganz fein zeichnet. Ja. Also ein richtiger Feinliner. Also 0,1 hat er Millimeter. Und dann öffnete ich sehr ungeschickt mit einer Gabel diesen Luftpostumschlag, der ja nur aus einer Seite bestand. Und da stand ebenfalls nur im oberen Fünftel des Briefs auf Französisch: Mon cher Monsieur, und ich möchte mich sehr, je vous remercie pour les photos und was weiß ich, und ihr Samuel Beckett. Und das habe ich irgendwann dem Roger Willemsen mal erzählt vor vielen Jahren. Und der ist beinahe in Ohnmacht gefallen, dass es diesen Brief gibt. Und dann habe ich ihm den Brief geschenkt. Den hatte ich immer so gerahmt bei mir an der Küchenwand, weil ich auch so verblüfft war von diesem Brief. Also wer hat schon einen Brief von Samuel Beckett?
Ja, das ist wohl wahr. Ja, der Roger, Gott hab ihn selig. Was ist der Ausdruck von dir? Ich vermute es von dir. Was meinst du genau damit bei deiner Arbeit mit der Erotik des Auslösens? Ist das Macht?
Na, es ist eher so wie dein schönster Akkord. Weißt du? Wie so eine Quinte, die unheimlich gut klingt. Du hast... Ich glaube, du hast kürzlich Jerry Scheff interviewt. Ich erinnere mich an dieses schöne Konzert. Ich glaube, 1979 war das auf dem Reichssportfeld in Nürnberg. Und da war ich auch. Und da war ich auch Backstage und so. Und wir haben uns mit John McLaughlin bei dieser Gelegenheit lange unterhalten über das Verschlussgeräusch von unseren Leicas.
Ja.
Und jeder hatte eine andere schöne Analogie dazu, aber die schönste war die von ihm. McLaughlin sagte, eine Leica klingt, als wenn man mit einem nicht ganz scharfen, schweren Messer einen Salatkopf durchtrennt. Aber die Leica klingt wirklich sehr sexy. Bei einer 40stel ist das es ist wirklich ein tolles Geräusch. Ja, und dann gibt es ja auch den Moment, wo man das Gefühl hat, du hast es jetzt. Bei der Leica sieht man ja auch das Bild, während man auslöst. Du hast genau jetzt diesen Moment erwischt, auf den du gewartet hast. Ja.
Ich meinte das mit Macht, weil du doch in gewisser Weise eine Situation gestaltet, geschaffen hast und jetzt abdrückst. Und in gewisser Weise bist du doch in diesem Augenblick Herr über die Zeit, einen Moment lang.
Ah, du kannst sie komprimieren, ja. Also da gibt es ja viele... Theorien drüber. Also Cartier-Bresson sprach immer von dem Decisive Moment. Aber das stimmt nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Fotografen, die Decisive Moments von derselben Situation an ganz anderen Stellen sehen würden, einfach weil sie ein anderes Timing haben. So wie ein Gitarrist eben Slowhand spielt oder nicht Slowhand spielt. Ja? Das ist einfach die Frage der Chemie. Also ob die Chemie, ob du ein bisschen vor dem Timing liegst oder ein bisschen hinter dem Timing liegst. Das sind so Sachen, manchmal ist das eine richtig, manchmal ist das andere richtig. Also ich traue mir da überhaupt gar kein Urteil mehr zu. Und inzwischen spielt es auch nicht mehr die Rolle.
Warum nicht?
weiß nicht, seit der Digitalisierung ist viel passiert und die, der ganze Respekt davon, Zeit einzufrieren in einen ganz kleinen Augenblick, der Augenblick, das war philosophisch gesehen eine Notwendigkeit. Um Zeit zu verstehen, brauchte man den Augenblick. Jetzt ist die Welt eine einzige Kamera. Und wenn ich da mal irgendwie auf den Punkt kommen sollte, müsste ich sagen, Josef Beuys hat leider Unrecht behalten. Es mag in jedem Menschen ein Künstler stecken, aber wenn alle Künstler wären, dann gäbe es gar keine Künstler mehr.
Ja, natürlich.
Das ist das ganz große Problem dabei. Und jetzt, da Fotografie jetzt quasi eine Schwarmintelligenz ist, die lückenlos vom Vergewaltiger am S-Bahnhof Grunewald bis was weiß ich, von der Überwachungskamera am Geldautomaten bis zum Fahrscheinautomaten. Fotografie hat eine andere Bedeutung bekommen. Das ist jetzt eins der kleinen Wabenfacetten eines Facettenauges, eines digitalen Facettenauges, was die Welt ist.
Ja, klar.
Aber es hat uns nicht klüger gemacht.
Nein, wenn der Künstler kein Ausnahmemensch mehr ist, dann ist die Kunst am Ende. Man kann jetzt positiv sagen, an ihrem Ziel angekommen, wenn man es feiern will, oder man kann negativ und deprimiert sagen, am Ende.
Ja, das wär, bei Künstlern würde ich das eben so sehen, wie du sagst. Aber selbst wenn ich es beschränke und sage, als Zeuge, ja, als Zeuge eines Moments, als Zeuge einer Geschichte, so habe ich meinen Beruf angefangen, als Zeuge. Und ich finde, das ist unwiederbringlich. Und wir riskieren gerade, dass wir es beliebig machen.
Wir sind schon ja, weit fortgeschritten dabei. Und zu dem mit dem Künstler. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich weiß, ich neige manchmal zu Übertreibungen, aber deswegen stelle ich ja auch Fragen, damit man das dann modifizieren kann. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, mit Bowie ist die Moderne gestorben. Kannst du das nachvollziehen?
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Das überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, du widersprichst mir jetzt leidenschaftlich, aber das erfreut mich, dass du mir nicht widersprichst. Ich habe diesen Tod von David Bowie, muss ich sagen, immer noch nicht verarbeitet. Damit ist für mich was zu Ende gegangen, irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, also ein sehr überzeugender Vertreter der einen Sorte von Karriere. Es gibt ja nur zwei Karrieren. Die eine ist Bruce, die andere ist Bowie. Die eine ist so bin ich und die andere ist so bin ich auf keinen Fall.
Was wäre dann Bob Dylan? Sag jetzt nicht, so bin ich, weil man weiß ja nichts über den Herrn aus seinem Werk. Gar nichts.
Ja, besser ist es. Besser ist es. Also bei Dylan fällt mir immer wieder auf, so sympathisch der mir an vielen Stellen ist, aber da fällt mir immer wieder auf, was Gerd Richter gesagt hat. Das Werk ist schlauer als der Künstler.
Ja.
Das ist einfach so. Diese Songs haben eine Gestalt, die sind, jeder kann was draus machen. Das ist wirklich unique. Wer kann das schon von sich sagen?
Er selber schießt manchmal ganz schöne Böcke. Er wurde zitiert neulich beim Tode von John Prine, seinem nicht so bekannt gewordenen tollen Kollegen, mit der Beschreibung Pure Proustian Existentialism, was nichts weiter ist als Pur Dylan Blödsinn. Also das ist
nichts, ne?
Literarisch ist das völlig unhaltbar.
Ja, was soll das? Der hat wahrscheinlich jemand anders gemeint, aber Proust nicht.
Was war die, ich hoffe, du weißt das noch, ich weiß das nämlich noch, was war die allererste Platte, die dich jemals umgehauen hat in deinem Leben, wo du zum ersten Mal gesagt hast, boah.
Das war Big Bill Brunsie und der Song war Black, Brown and White.
Das ist eine gute Adresse. Wann war das? Das musst du dann jetzt schon sehr frühzeitig gehört haben.
Anfang der 60er.
Wahrscheinlich hier durch das Ami-Radio in der Stadt, oder?
Auch,
hast du gleich
ja,
die Platte gehabt?
Auch, aber da hatte ich dann relativ schnell die Platte.
Mir war es nämlich The Sun Ain't Gonna Shine Anymore von den
Walkers. Ah, die Walkers. Na, das ist ja ganz toll.
Die habe ich mir 66 von meinem Taschengeld als erste Single gekauft.
Ja, das war auch eine irrsinnig schöne Platte, fand ich.
Und...
Also opulent. Also
ja, natürlich. Auch, ja, Phil Spector at his very best. Hm. Was war früher deine Lieblingsmusik? Hattest du eine bestimmte Richtung oder immer sehr offen nach allen Seiten? Und hast du sowas heute auch noch? Eine Lieblingsmusik? Eine Art? Eine Richtung?
das ist
so wie es bei Sie noch immer Jazz war eigentlich.
Ja, nee, da gibt es bei mir ganz viel. Also ich mag aber ehrlich gesagt ganz oft den Moment, also die Weiche, wo jemand etwas zum ersten Mal gemacht hat und ab da hat man es nie mehr anders gemacht. Also diese Points of No Return in der Musik, die finde ich einfach großartig. Wenn man sich mal überlegt, das Beste, was ich jemals gelesen habe über Keith Richards war, eines Morgens sei er aufgewacht und habe das Riff von Satisfaction auf seinem Kassettenrekorder gehabt und hatte keine Ahnung, wie es dahin gekommen war.
Also du kannst nicht eine Richtung festlegen, der du immer treu geblieben bist, ein Leben lang oder so?
Ja, es hat schon viel damit zu tun. Es hat viel mit Rock, es hat viel mit Blues zu tun und es hat auch, ehrlich gesagt, ganz schön viel zu tun mit Motown. Ich finde, Motown war auch eine Phase, die unglaublich kreativ war und schön.
Ja, klar. Also, und Klassik und Jazz nicht so?
Doch, auch. Also, Beethoven kannst du mir auch nicht malig machen. Er ist auch wunderbar. Also ich bin ehrlich gesagt in den letzten Jahren öfter in der Philharmonie gewesen als in irgendwelchen Großkonzerten.
Ich treffe fast nie irgendwelche Promis, die mir sagen, dass sie moderneren Jazz mögen. Also ich sage mal Jazz der 60er, 70er Jahre, was ich zum Beispiel liebe. Wie sieht es da bei dir aus? So Mangelsdorf und sowas? Oder
doch, die habe ich alle noch fotografiert. Ja, Brubeck, ich habe die alle noch fotografiert.
Also als der Jazz freier und atonaler wurde. Ich mag sowas gerne. Mhm. Die meisten sagen, ah, geh mir weg damit, lass mich bloß in Ruhe.
Ja, es ist bloß eben nichts, was man hört, wenn man ein gutes Buch in die Hand nimmt und lesen will.
Das
oder so,
sondern ist wohl wahr.
Es konsumiert dich einfach.
Das wäre meine nächste Frage. Deine Lieblingsliteratur, was liest du gerne?
Updike, Ross. Proust.
Echt Proust? Da scheitere ich immer wieder dran.
McEwan. Ja, natürlich, aber immer besser scheitern. Also Proust finde ich so toll, weil er so wunderbare Eigenschaften hatte. Und dazu gehören die merkwürdigsten Sachen. Also wie er dann in jeder Runde glänzen konnte in Gesprächen. Dass alle anderen, wenn er in einem Kreis von Rennfahrern saß, dass dann alle anderen dachten, er sei Rennfahrer. Und ich meine, wie kommt man auf die Idee, einen Mann, der in 5 Lagen Pullovern in einem Hotel in Kabul sitzt und die anderen denken alle, er sei Rennfahrer? Marcel Proust, so wie der aussah? Unglaublich. Fantastisch.
Was macht er denn Marcel Proust in Kabul?
Kabul ist, ist ein Tomatenwurf von Deauville. Ein Stück weiter, 32 Kilometer Richtung Süden, Richtung Brest.
Ich kenne nur dieses Korkzimmer, wo er immer so eingepackt im Bett lag und geschrieben hat. Ja.
Das hatte er ja in Kabul auch. Er hatte im 3. Stock in dem Grand Hotel hatte er einen Raum, in dem er schrieb. Ich habe da auch mal genächtigt. Schönes Hotel, wo morgens so die Pferde vom Hippodrom am Strand trainieren und so. Also du siehst quasi jetzt die Armada der Alliierten, siehst du, am Horizont durch den Nebel kommen. Das ist genau die Atlantikküste, ja, das war ein paar Kilometer weiter. Und da hat er immer geschrieben. Und da waren auch diese ganzen Soireen, von denen er ganz oft, die er ganz oft erwähnt. Und da fuhr er immer mit seinem italienischen Chauffeur, in den er wahnsinnig verliebt war, der dann aber im Ersten Weltkrieg umkam. Und Proust hat, was ich einfach vollkommen unglaublich finde, Proust hat etwas gemacht, er war ja ein ziemlicher Salonlöwe, bis er knapp 30 war. Und dann gibt es diese Episode, wo er bei einer Soiree irgendwie auf den Treppenstufen steht und möchte eingelassen werden zu dieser Party und rutscht mit seinem Stiefelabsatz an einer Stufe so ein Stückchen ab. Eine ganz kleine Verwerfung für ihn. Aber wie er in einem, glaube ich, 20 Seiten langen
Satz, mindestens.
Ja, so ausführt, ist das genau der Moment, wo sein Leben an ihm vorbeigerast ist und er diese Entscheidung getroffen hat, dass er jetzt nicht mehr auf Partys geht, sondern dass er über Partys schreibt, ohne hinzugehen. Und von dem Moment an kehrt sich sein Leben um. Er geht überhaupt nicht mehr abends weg, sondern er fragt alle Leute aus, die weggegangen sind. Das heißt, er arbeitet im Grunde genommen ab, was zu erfahren ist aus dritter Hand, über etwas, was passiert ist.
Also ich verstecke mich jetzt gerne hinter Peter Sloterdijk, der in einem seiner letzten Bücher gesagt hat, wäre es kein französisches Nationalheiligtum, die Recherche de Tompadour, dann wäre es nichts weiter als parfümiertes Geschwätz. Und ich bin jetzt bei meinem vierten Versuch, ich bin jetzt in Band 8 angekommen. Also irgendwann habe ich die Hoffnung, ich schaffe es wirklich nochmal ganz. Aber ich finde es unheimlich zäh.
Es ist irre zäh, aber bedenke bitte, da muss ich jetzt auch Sloterdijk leider an der Stelle ein bisschen widersprechen. Sloterdijk ist eben kein Fotograf. Avedon ist mal gefragt worden, welchen Literaten sollte man sich mal unter die Lupe nehmen, wenn man irgendwas über Fotografie wissen will. Und Avedon, der Literatur studiert hat, mit Baldwin zusammen in einer Klasse nebenbei bemerkt, sagte, wie aus der Pistole geschossen, Proust. Warum? Und idiotischerweise habe ich ihn das nicht gefragt. Wirklich großes Versäumnis von mir. Aber der Grund wird sein, dass der Proust als einziger diese merkwürdigen Augenblicke kreiert manchmal, in denen Zeiten kollidieren. Also wo er mit seiner Großmutter telefoniert, die das Telefon nicht versteht. Und diese Gleichzeitigkeit oder die Geschichte mit der Madeleine, die er in den Tee taucht, ist ja sehr bekannt. Oder das ganze stufige Denken von ihm. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Dazu kommt, finde ich, dass er das Schreiben gefeiert hat. Ja? Dass er ist ja schreibend gestorben. Wenn du ein Manuskript von ihm siehst, da ist auf der einen Seite ist eben das, was er geschrieben hat, und daneben läuft in einem Banner von Korrekturen laufen seine Anmerkungen dazu. Also es war nicht möglich, ein Buch zu wenden für ihn. Das war einfach nicht möglich. Es ist immer noch eine Formulierung eingefallen.
Du hast jetzt nur ausländische Autoren genannt, gar keinen deutschen Hero unter den Literaten?
Doch. Ich lese auch viel deutsches Zeug. Ich bin bloß jetzt nicht unbedingt so auf den populären Namen. Also ich bin jetzt nicht so der...
Ich meine auch nicht unbedingt Gegenwartsliteratur, es können auch Klassiker sein.
Oh, Klassiker. Jede Menge. Jede Menge. Aber das, was ich faszinierend finde, das sind ja zwei Werke, die sich gegenüberstehen. The Rise and Fall of the American Dream. Sowas haben wir leider nicht. Das hat auf der einen Seite Springsteen in seinen Songs gemacht und auf der anderen Seite Updike mit seiner Rabbit-Serie.
Wir haben aber den Dr. Faustus von Thomas Mann.
Ja, das ist natürlich noch was anderes. Ja.
Das ist auch The Rise and Fall of the German Dream.
Wirklich?
Auf höchstem Niveau, ja. Das ist sein mit Abstand bestes Buch, da lege ich die Hand für mich dafür ins Feuer. Ich habe das ist eines der ganz wenigen Bücher auf der Welt, die ich mehrfach gelesen habe. Ich wüsste jetzt im Moment aus dem Stegreif kein anderes, wo jeder halbe Satz so stimmt. Also wo nichts, gar nichts überflüssig oder anders vorstellbar wäre. Ein unglaubliches Kunstwerk.
Das ist jetzt eine Frage, die ich mal stellen muss. Liest du öfter mal Bücher zwei oder dreimal?
Nein, ganz selten.
Also ich mache das wahnsinnig gerne, weil es gibt eine ganz bestimmte Art von Literatur, die parallel läuft. In der amerikanischen Literatur gibt es so merkwürdige Überkreuzungen, dass dann der Truman Capote plötzlich einen Roman anstelle eines Tatsachenberichtes schreibt und im selben Jahr schreibt John Didion einen Tatsachenbericht über eine Liebesgeschichte. Also und das überkreuzt sich so in der amerikanischen Literatur. Und es ist so komprimiert irgendwie. Und das haben wir im Moment gerade nicht. Also wir haben nicht solche Phänomene, dass man neue Formen findet, die catchy sind oder so. Und deshalb lese ich manchmal solche Sachen wieder. Also Early Didion, Early Capote, ja. Ich lese das gerne, um zu sehen, ob es mich noch genauso beeindruckt. Mhm. Und dann gibt es natürlich Sachen wie, weiß ich nicht, Joseph Heller, Catch 22, die mich jetzt heute nicht mehr so stark beeindrucken wie damals.
Kennst du Richard Brautigan?
Nee.
Das kann ich dir mal empfehlen. Und auch allen, die uns jetzt zuhören, schreibt sich wie Brautigam oder so ähnlich, Brautigan. Richard Brautigan, ein kalifornischer Günther Eich.
Ja.
Gemischt mit der Fantasie von Robert Hunter von den Grateful Dead und solchen Leuten. Der schreibt kleine Parabeln, Kafka-artig, aber lustiger.
Wie ist das eigentlich, wenn man das selber gemacht hat? Du hast ja dieses, was ich ein unglaubliches Wagnis finde, also der Sprung vom ganz hohen Felsen. Du hast ja einen Roman geschrieben. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Stapellauf? Ich meine, guckt man sich da selber hinterher, oder?
Das war eine Lüge. Das waren eigentlich nichts weiter als zusammenhanglose kleine Parabeln, wo der Verleger mir den dringenden Rat gegeben hat, dass er Roman drunter schreiben darf, damit es im besseren Regal steht.
Ja, okay. Aber das Gefühl ist doch sicherlich das gleiche.
Nein, es war natürlich kein gleiches Gefühl, weil ich wusste ganz genau, dass ich kein Epiker bin und geschwindelt habe. Es waren eigentlich zusammenhanglose kleine Geschichtchen, wie immer, wenn ich etwas schreibe. Das Gefühl ist eigentlich nur bei jedem Buch eine kurze Genugtuung von Gelingen und dann geht es wieder weiter, weil diese Genugtuung nicht lange hält. Nein, ich bin leider kein Erzähler. Ich bin der Mensch der kurzen Form. Das andere ist mir nie wirklich gelungen. Das war ein glattes Täuschungsmanöver. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, ich finde, das ist ziemlich naheliegend bei einem Menschen, der sich an mehreren Fronten so gut auskennt. Du darfst übrigens auch gerne unflätig und deprimiert und wütend sein bei der Antwort, wenn du möchtest. Wie siehst du die gegenwärtige Situation der Musik in Deutschland, die kreative Lage, verglichen mit früher? Oder?
Also ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass alle immer nach Hause wollen. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Wie meinst du das, nach Hause wollen?
Also, wenn ich mir jetzt die Musik anhöre, zum Beispiel auf meinem wunderbaren Sender Radio 1, und ich höre mir an, was da abends Leute vorspielen und was sie... Das hat irrsinnig viel zu tun mit Befindlichkeit. Es hat irrsinnig viel zu tun mit ich und du oder du und ich. Und es hat nichts zu tun mit irgendeiner Art von, ich erzähle mal eine Geschichte oder ich habe da ein Erlebnis oder ich messe mich mal daran oder irgendwas. Also es ist wirklich ein bisschen trostlos im Augenblick, was die musikalischen Mittel anbelangt, möchte ich mich jetzt gar nicht auslassen, weil das ist alles zugänglicher geworden durch Technik. Und man muss sich jetzt auch wirklich nicht mehr irgendwie seine halbe Jugend im Keller kaputt machen und üben. Das verstehe ich alles.
Ist aber besser, man tut's.
Fürs Ergebnis. Man kann dann mehr, ja klar. Aber auf der anderen Front, das muss ich jetzt auch mal sagen, auf der anderen Front, ich habe in letzter Zeit eben auch ein paar ganz andere Sachen gemacht. Ich habe gerade einen Film gedreht über die Klimabewegung, über die junge Klimabewegung letztes Jahr und war dann auch in New York bei diesem UN-Gipfel mit und bin da über Trump und Greta und weiß nicht was alles gestolpert und einen sehr lustigen kleinen Film gedreht. Und ich habe so viele junge Leute kennengelernt, die auf einer ganz anderen Ebene sehr wohl was zu sagen haben und sehr wohl sich Köpfe machen. Also das ist überhaupt jetzt nicht ein Blanket-Statement, wenn ich jetzt sage, das mit der Musik ist im Moment jetzt nicht so der Ankommer bei mir.
Die Musik zu diesen jungen Leuten fehlt übrigens noch.
Die fehlt völlig. Also ich verstehe es auch gar nicht, weil das liegt doch auf der Hand, dass man da im Grunde genommen einen Soundtrack für diese Bewegung braucht.
Genau.
Weit weg. Und aber es ist total erfrischend, mit den Leuten Argumente zu tauschen. Das ist ganz wunderbar. Ich finde auch dieses die ganzen Rotationsprinzipien von Fridays for Future gefällt mir alles sehr gut, sehr, sehr gut. Und die haben auch wirklich was erreicht.
Und als allerletzter Schlenker noch ein Hauch von Boulevard, etwas, was ich auch privat schon immer mal wissen wollte. Hast du eigentlich Familie oder gehst du solo durchs Leben?
Nee, ich habe, selbstverständlich habe ich meine Frau.
Hast du auch Kinder?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Aber eine Katze, die du sehr schön in deiner Info bezeichnet hast. Irgendwas von Karstadt?
Nein, das ist ein Karnickel.
Ach, ein Karnickel, Entschuldigung.
Ein Karnickel.
Ich kenne mich außer bei Hunden nicht so aus.
Ist eins von den fünf Kaninchen, die ich in den letzten Jahren irgendwie gepäppelt habe.
wie hieß sie nochmal? Roswitha von Karstadt? Oder?
Audrey. Audrey, weil sie so elegant immer in ihren Käfig gesprungen ist.
Lieber Jim, dann grüß Audrey schön und ich danke dir.
Ja, mach ich.